Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen im Kompressor-Podcast. Ich bin Ramona Westhof. Und heute und nur heute sind wir ein True-Crime-Podcast. Wir erzählen die Geschichte von Jens Söring, deutscher Diplomatensohn, mittlerweile erwachsen und sehr, sehr gern gesehener Gast in deutschen Talkshows. Und Jens Söring ist verurteilter Doppelmörder für den Mord an den Eltern seiner damaligen Freundin. Söring hat 33 Jahre in den USA im Gefängnis gesessen und inszeniert sich in Interviews und auch in seinen Büchern aber als Opfer. Der Podcast System Söring geht diesem Narrativ auf den Grund. Was erzählt Jens Söring? Was stimmt von dem, was Jens Söring erzählt? Und auch, was ist an dieser Inszenierung so gut, dass die deutschen Medien ihm glauben? All dem gehen wir gleich nach, gemeinsam mit Alice Brauner und Johanna Behre, den Produzentinnen von System Söring. Und damit wir erstmal alle auf dem gleichen Stand sind, vorher alle wichtigen Infos zum Fall Jens Söring, zusammengetragen von meinem Kollegen Matthias Dell.
Das Problem ist ja, dieser Fall ist so verdammt kompliziert,
sagt Jens Söring in dem Dokumentarfilm Das Versprechen von 2016. Dabei ist der Fall von Jens Söring eigentlich gar nicht so kompliziert. 1986 von der Polizei gefasst, gestand der damals 19-jährige Student einen brutalen Doppelmord. Er habe ein Jahr zuvor die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im US-Bundesstaat Virginia umgebracht. Als Jens Söring 1990 in den Vereinigten Staaten der Prozess gemacht wurde, revidierte er seine Aussagen. Er habe nur gestanden, um seine Freundin vor der Todesstrafe zu bewahren, in der Annahme, als Diplomatensohn Immunität zu genießen.
Jens Söring, kennen Sie einen Grund, warum dieses Gericht nun nicht über Sie Recht sprechen und Sie verurteilen sollte?
Ja.
Sie haben das Wort.
Ich bin unschuldig.
Das Gericht schenkte Sörings Version keinen Glauben und verurteilte ihn zu 2x lebenslänglich. Elizabeth Haysom wurde wegen Anstiftung zum Mord zu 2x 45 Jahren verurteilt. Sie leugnete ihre Mittäterschaft nicht. Beide kamen nach 33 Jahren Gefängnis auf Bewährung frei. Als Söring Ende 2019 nach Deutschland überstellt wurde, geriet seine Ankunft zu einem Medienspektakel. Inklusive dem damaligen Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung.
Wir begrüßen heute den deutschen Staatsbürger Jens Söring nach 33 Jahren Haft in den Vereinigten Staaten von Amerika, hier in Frankfurt am Flughafen. Herzlich willkommen, Jens.
Kompliziert wird die Geschichte von Jens Söring dadurch, wie sie in deutschen Medien erzählt wird. Denn dort wird vor allem dem Unschuldsnarrativ von Söring eine Bühne gegeben. Angefangen mit Reportagen in der Süddeutschen Zeitung, verstärkt durch den Film Das Versprechen und einer Doku-Serie, ist das Bild vom verurteilten Doppelmörder seit mehr als 10 Jahren in Zweifel gezogen worden. Dabei hat es schon früher Artikel gegeben, die diese Erzählung kritisierten. Artikel des in Deutschland lebenden US-Anwalts Andrew Hamel und den im Internet auch in deutscher Lesefassung zugänglichen 400-seitigen Report des britischen Polizisten Terry Wright.
Das System Söring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.
Aufklärung in das Wirrwarr um den Fall Söring und seine mediale Berichterstattung in Deutschland bringt nun eine 8-teilige Podcast-Doku-Serie von Alice Brauner und Johanna Behre. Im guten Sinne altmodisch werden dort mit großer Genauigkeit die vermeintlich strittigen Fragen diskutiert.
Söring stellt später zahlreiche Behauptungen auf, die seine Unschuld beweisen sollen. In dieser Folge werden die Behauptungen mit den wichtigsten Punkten des Prozesses von 1990 abgeglichen und einem Faktencheck unterzogen.
Außerdem kommt in dem Podcast erstmals eine Insiderin zu Wort, Annabel H., die in England in einer Anwaltskanzlei arbeitet und durch den Film Das Versprechen auf Söring und seine Geschichte aufmerksam wurde. Annabel H. war lange Zeit ehrenamtlich im sogenannten Freundeskreis von Söring tätig, einem Netzwerk, das etwa Medien mit verkürzten, irreführenden Darstellungen versorgte, wie der Podcast nun durch Auskünfte der Insiderin zeigt.
Für mich persönlich ist es am wichtigsten, dass ich die Fehler, die ich selbst gemacht habe, korrigiere. Ich würde gerne die Dinge klarstellen, die dazu geführt haben, dass die Öffentlichkeit diesen Fall so sieht, wie sie ihn eben sieht. Denn auch die Berichterstattung, die in dem Fall passiert ist, die hat enorm dazu beigetragen, dass das Bild der Persona Jens Söring sehr, sehr verzerrt ist. Und das bedarf dringend einer Korrektur.
um genau diesen Podcast, aus dem eben die letzten Ausschnitte waren. Um den soll es jetzt gehen. System Söhring. Sie hören schon, nicht Fall Söhring, sondern System. 8 Folgen, die letzte ist heute erschienen. Und darin wird die Frage gestellt, was stimmt an Söhrings Version der Geschichte nicht? Und wieso ist er damit trotzdem eigentlich so erfolgreich? Klären wir jetzt ausführlich zusammen mit Alice Brauner und Johanna Behre, den Produzentinnen hinter dem Podcast. Brauner leitet die Produktionsfirma CCC Cinema and Television, Familienunternehmen, gegründet von ihrem Vater Atze Brauner. Und Johanna Behre, sie ist Produzentin für Film und Podcast bei Argon. Erste Frage an Alice Brauner. Wann haben Sie gemerkt, dass an diesem Narrativ von Jens Söhring irgendwas nicht stimmt? Dass da eine Geschichte hintersteckt, die Sie nachrecherchieren wollen?
Naja, erstmal bin ich komplett ergebnisoffen an die ganze Geschichte rangegangen, denn eigentlich war ich an den Verfilmungsrechten interessiert. Wir sind ja bekannt für fiktionale Filme und noch nicht für Podcasts und bin über mehrere Artikel schon lange auf die Geschichte Söhring gestoßen, aber dann habe ich mich angefangen intensiver damit zu befassen und es hat Wochen gedauert. Ja, wir haben Kontakt zu seiner Agentin aufgenommen. Irgendwann, nach Wochen oder Monaten habe ich dann erfahren, nein, die Filmrechte sind vergeben, hat aber schon so viel recherchiert und habe mich schon so tief reinbegeben in die ganze Geschichte, die dann tatsächlich schon bei der Recherche ein anderes Bild ergeben hat als das Söhring-Narrativ, was wir aus deutschen Medien kennen. Und deshalb habe ich mich dann an das Unternehmen gewendet, mit dem ich schon sehr viel zusammengearbeitet habe und habe mit denen gesprochen und die waren Johanna gleich Feuer und Flamme und sind natürlich auch Podcast-Experten, Argon Lab. Und so kam es dann dazu, dass aus einer Filmidee oder vielleicht auch Serienidee wie Inventing Anna eben ein Podcast geworden ist. Ja, und ich bin halt über bestimmte Artikel, am ehesten über den von Andrew Hamill, jemand, der sich ausgiebigst mit der Söhring-Geschichte beschäftigt hat und auch Teil in unserem Podcast ist, auf den Harry Wright-Bericht gestoßen. Das ist der erste Scotland Yard-Ermittler, der Söhring festgenommen hat, in London damals, auf seiner Flucht.
Den werden wir auch gleich noch kennen.
Ja, genau. Und so ist dann tatsächlich eins zum anderen gekommen. Aber alleine, wer sich den über 400 Seiten starken Bericht von Terry Wright durchliest, und zwar im Detail durchliest, denn diese ganze Geschichte ist extrem komplex, der bekommt ein anderes Bild als das, was uns Jens Söhring bis heute serviert.
Sie haben das gerade sehr gut angeteased. Wir sprechen jetzt darüber, wie ist aus dieser Filmidee eine Podcast-Idee geworden? Wann ist dieser Switch passiert? Wie haben Sie das gemacht?
Der Switch ist passiert, als ich gemerkt habe, ich kriege die Filmrechte nicht, die sind vergeben. Also offensichtlich wird hier mit Amerika verhandelt und da kann ich sowieso monetär nicht mithalten. Und es wurde wirklich auch sehr schnell und radikal abgelehnt in dem Moment, also die Literaturagentin hat sich gar nicht mehr gemeldet bei uns. Dann bin ich über die Homepage von Jens Söhring gegangen und da kam einfach nur ein Satz, nein, wir können nicht mit denen zusammenarbeiten. Das war's. Dadurch, dass ich so viel schon recherchiert hatte, dachte ich, nein, also ich kann das auf keinen Fall fallen lassen, bin jetzt aber keine Dokumentarfilm-Expertin und möchte unbedingt eine Dokumentation daraus machen und bin dann tatsächlich mit meinen Kollegen und Freunden und habe mit denen diskutiert, ob wir nicht einen Dokumentarfilm machen wollen. Und auch das haben wir versucht und sind zunächst mal insofern gescheitert, als dass wir uns dann auf einen Podcast konzentriert haben, mit dem es dann einfach ja, leichter war, den zu platzieren. Und so ist ja aus einem Film ein Podcast geworden.
Ich würde da nicht von Scheitern sprechen, weil das ist erstens noch offen, ob wir nicht auch in eine dokumentarische Verfilmung gehen. Und zweitens gehören natürlich Absagen auch irgendwie ein bisschen zum Business dazu. Mhm. Also wir waren bei vielen öffentlich-rechtlichen Sendern, auch bei privaten. Und ehrlich gesagt wollten wir uns dann davon unabhängig machen und auf jeden Fall etwas produzieren. Und da erschien uns auch der Podcast als Form, der sehr viel stärker in die Breite gehen kann, der auch ein Stück weit, wenn er gut gemacht ist, als Doku-Podcast sehr viele Fakten, Quellen, Belege ganz anders auswalzen kann als vielleicht 90 Minuten. Also insofern kam uns die Form des Podcasts eigentlich auch super gelegen. Und da war uns, glaube ich, schon relativ schnell klar, Alice, korrigiere mich, aber dass wir hier nicht nur einen Fall nacherzählen wollen und uns auf diese Schiene setzen möchten, sondern dass wir da etwas komplett Neues sehen und auch etwas Aufregendes, weil einfach Stimmen und Positionen zur Verfügung stehen und standen, die bislang eben ungehört und unterrepräsentiert sind. Und das war sozusagen für mich dann auch der Anspruch. Ne? Wenn wir so ein Unterfangen machen, dann muss das irgendwie erstens Hand und Fuß haben und es muss uns was Neues bieten und nicht noch mehr vom Gleichen, was es eben schon gibt.
Das heißt, es war wirklich ein extremer Rechercheaufwand. und erforderte eine wirkliche Konzentration auf wirklich nur diese Geschichte, weil jedes Argument hat ein Gegenargument, jedes Gutachten hat ein Gegengutachten. Da musste man schon wirklich, wirklich sehr differenziert darüber nachdenken und sich tiefstens einlesen. Also ich habe mehrere tausend Seiten gelesen, glaube ich.
Wenn Sie mit so vielen Quellen gearbeitet haben, da frage ich mich ja, wie lief das da? Haben Sie sich da irgendwie eingebuddelt mit ganz vielen PDFs und Zetteln irgendwie im Büro? Das ist ja alles sehr, sehr dicht. Das merkt man auch beim Hören. Das ist sehr genau alles einzeln belegt, entweder mit Interviews oder mit Zitaten. Wie lange hat denn das gedauert, bis Sie das ganze Material erstmal zusammengesammelt hatten und dann, bis Sie das alles auch noch gelesen haben?
Also ich habe mich 2 Jahre intensivst damit beschäftigt. Da musste man schon wirklich hart sich einlesen, immer mehr gelesen und auch Sörings Bücher gelesen. Das war schon wirklich hardcore. Aber das Schwierigste für mich an der ganzen Sache, Johanna wird es auch gleich nochmal erzählen, war tatsächlich diejenigen, die alle schon gebrannte Kinder waren, weil ihre Aussagen teilweise so zusammengeschnitten wurden, dass sie falsch verstanden wurden, ja, oder dass sie diffamiert oder diskreditiert wurden in heftigster Form, deren Vertrauen zu gewinnen und zu sagen, sorry, wir wollen jetzt wirklich mal die andere Seite zeigen, also die Seite, die auch Terry Wright in seinem Bericht beschreibt, das hat echt gedauert, also das hat Monate gedauert, da den Zugang zu den Quellen zu bekommen.
Genau, und als der dann gesetzt war und auch das Vertrauen sozusagen da war, dann haben wir ganz klassisch gearbeitet, haben Material gesammelt, haben gelesen, sortiert, haben die Quellen auch geprüft. Wir wurden von Anfang an juristisch beraten. Mhm. Wir hatten 2 erstklassige und sehr analytische Kolleginnen mit an Bord. Also wir hatten eine Art Writers' Room, an dem Alice und ich teilgenommen haben, aber auch unsere Redakteurin Katharina Rahn und auch unsere Dramaturgin und Co-Autorin Lucia Knollhuber. Und in dem Prozess des Sichtens, Auswertens, Besprechens, da mussten wir auch einzelne Annahmen bisweilen korrigieren. Und letztendlich die juristische Beratung, die war deshalb für uns so wichtig, weil wir natürlich in erster Linie unsere ZeugInnen auch schützen wollten. Also die, die wir uns da das Vertrauen geschenkt haben. Und da ging es im Grunde darum, wirklich jede geschriebene Zeile, und das ist anders als im Film, wo man auch immer mal ins Ungefähre über eine Bildsprache gehen kann, das haben wir im Podcast in dem Fall nicht. Das war schon sehr aufwendig. Also unabhängig von Alices Vorarbeit haben wir ein Jahr lang gebraucht, diesen Podcast zu schreiben und zu produzieren.
Frau Behre, Sie haben gerade diese Mythen angesprochen. Das ist ja der Kern von diesem Podcast. Ne? Es gibt dieses Narrativ von Jens Söring selber, der verurteilter Doppelmörder ist, sich aber in deutschen Talkshows als fast schon unschuldiges oder so ambiguitiv unschuldiges Opfer darstellt, das eben Opfer von einem Justizsystem ist, das seine Freundin geschützt hat. Was sind diese großen Mythen, denen Sie da was entgegenstellen und was stellen Sie denen entgegen?
Im Zuge dieses Rechercheprozesses haben sich einfach massive Diskrepanzen aufgetan. Auf die ist auch schon Terry Wright und auch Andrew Hamill ist darauf schon eingegangen. Aber wie gesagt, wir haben uns natürlich das Thema versucht auch zu eigen zu machen und Selbsterkenntnisse und Schlüssel zu ziehen. Und da sind wir immer wieder auf im Grunde 5 große Narrative gestoßen, die es, glaube ich, wirklich lohnt, kritisch zu untersuchen und wo wir es für absolut notwendig und auch wirklich begründet erachten, dass man das öffentlich macht. Und Alice, du kannst jederzeit einspringen, aber ich würde tatsächlich mal 5 dieser großen Mythen nochmal ansprechen. Also als erstes die DNA-Beweise und das sogenannte FBI-Profil, das angeblich Söring entlastet. Es gibt faktisch keine Belege, die für Sörings Unschuld sprechen. Es gibt von ihm bezahlte private Gutachten, die angeblich zeigen sollen, dass zum Beispiel 2 unbekannte Männer am Tatort waren. Aber das wurde nie von unabhängigen Instanzen irgendwie durchgewunken. Da gibt es einfach massive Zweifel. Dann gibt es einen 2. Mythos. Er sagt, er habe seine Geständnisse eigentlich direkt widerrufen. Auch das stimmt nicht. Er hat über 4 Jahre lang die Geständnisse wiederholt und ist auch bei der Version geblieben. Dann sagt er, er hätte unter Druck sozusagen gestanden. Auch das ist nicht belegt. Er hatte einen Anwalt an seiner Seite, der ihm sogar abgeraten hat, irgendetwas zum Fall zu sagen. Eine 3. Geschichte ist, dass er gestanden hätte, nur um Elizabeth Haysom zu schützen. Und das ist eben auch mitnichten der Fall. Söring hat Elizabeth Haysom relativ schnell, fast sofort schwer beschuldigt. Mythos 4, er sagt, diese Geständnisse seien unter einem hohen Druck entstanden und er enthalten kritische Fehler. Das stimmt nachweislich nicht. Er hatte einen Anwalt, die Geständnisse wurden freiwillig abgelegt und sind demnach rechtsstaatlich auch entstanden. Und er hat einfach ein immenses Täterwissen an den Tag gelegt und über 4 Jahre, wie gesagt, diese Geständnisse auch wiederholt. Und ganz zum Schluss, ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, sagt er eben, die Richter damals in Virginia, die seien total befangen gewesen und die Geständnisse seien rechtswidrig gewesen und entlastende Beweise seien nicht preisgegeben worden. Und auch das wurde von verschiedenen Gerichten im Nachhinein auch von Bundesgerichten geprüft und auch zurückgewiesen. Ich glaube, das schafft eben der Podcast auch, das auch nochmal in Breite und in Tiefe zu erzählen. Und ein Punkt, glaube ich, wo wir selber im Prozess, und das war irgendwie echt spannend, wo wir gemerkt haben, Moment mal, wir haben das Gefühl, wir müssen alles, was Jens Söring sagt, nochmal gegen den Strich bürsten, ist das Bild, was er von Elizabeth Haysom zeichnet in der Öffentlichkeit. Und das
seine damalige Freundin, deren Eltern eben ermordet wurden.
Genau. Und da mussten wir uns selber auch korrigieren, weil wir, als wir in der Skriptphase angekommen sind, auch gemerkt haben, boah, wenn das jetzt alles so ist und wenn wir unsere Erkenntnisse in Betracht ziehen und unsere bisherigen Station sozusagen, dann ist es eigentlich von toxischer Männlichkeit und Sexismus durchzogen, dieses Bild. Wir wissen, dass Jens Söring schon damals in Briefen auch mit ihr selbst immense Gewalt- und Rachefantasien geäußert hat und dass er auch Angst hatte, Elizabeth Haysom an ihre Eltern zu verlieren und dass es da ein großes narzisstisches Moment gibt. Und das heißt nicht, dass wir Elizabeth Haysom und ihr Involvement da kleinreden wollen oder ihre Mitwisserschaft oder auch Mittäterschaft negieren, sondern auch einfach zeigen, auch sie war Betroffene. Also es gibt da diese eine Geschichte, da erzählt er irgendwie Elizabeth Haysom, das ist ja auch ein Bild, was er immer und immer wieder heraufbeschwört, das sei so die Bienenkönigin an der University of Virginia gewesen und alle seien ihr total erlegen gewesen und er hatte den exklusiven Zugang zu ihr und sie fand ihn toll, er fand ihn toll. Und dann erzählt er immer wieder von so einer Geschichte, von einer Wanderung auf einen Berg, wo er sich so auserwählt gefühlt hätte. Und wir wissen einfach, das ist Bullshit. Er war nicht bei dieser Wanderung dabei, jedenfalls nicht bei der, auf die er sich da bezieht, sondern Elizabeth Haysom war da sogar mit einem anderen Typen unterwegs. Also das ist jetzt eine Anekdote, aber auch da haben wir gemerkt, wie gesagt, ohne Elizabeth Haysom da freisprechen zu wollen, ich meine, sie hat ja auch relativ schnell dann ihr Geständnis abgelegt und hat Reue geäußert.
Und sie wurde ja auch verurteilt als auch Mittäterin.
Exakt, auch sie wurde verurteilt, genau. Aber da haben wir einfach gemerkt, boah, Moment mal, hier läuft etwas richtig schief und bei aller Mitschuld ist es ja einfach notwendig, das Bild zu korrigieren und gerade zu rücken.
Frau Brauner, Alice Brauner, wir haben gerade schon ganz viele von den verschiedenen ExpertInnen angesprochen, mit denen Sie gesprochen haben für den Podcast. Vielleicht gucken wir uns die alle mal nacheinander genauer an oder die drei größten, mit denen Sie da gesprochen haben. Angefangen vielleicht mit Andrew Hamill, US-Amerikaner, lebt in Deutschland, hat als erster in der FAZ drüber geschrieben, dass an der Geschichte von Jens Söring, wie er sie erzählt, irgendwas nicht stimmen kann. Und Söring und sein Team versuchen, Hamill als in Anführungsstrichen texanischen Blogger zu framen.
Hamill versucht, Sörings Angriffe gegen ihn mit Humor zu nehmen.
Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich amüsant. Erstmal merkt man, dass er von seinem PR-Team hervorragend beraten wird. Er nannte mich den texanischen Blogger. Sowohl Texas als auch Blogging hat für die meisten Deutschen etwas total Abwertendes.
Wer ist Andrew Hamill und was trägt er zu dieser Geschichte bei?
Andrew Hamill ist ein ehemaliger Strafverteidiger, der in Texas gearbeitet hat und heute eben als Dozent arbeitet, als Journalist, als Übersetzer. Er hat sich sehr tief mit der Materie beschäftigt und er hat eben die Dinge in Deutschland mal so dargestellt, wie sie eben nicht dem Söring-Bild entsprechen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich sagen, wir vom Podcast-Team würden niemals sagen, Jens Söring ist schuldig oder unschuldig. Wir können wirklich nur alles das, und das haben wir auch im Podcast versucht, alles das zusammentragen, was ein vollkommen anderes Bild ergibt. Und das wäre ohne Andrew Hamill gar nicht möglich gewesen, denn Andrew ist derjenige, der uns auf die ganze andere Seite und die ganzen Widersprüche aufmerksam gemacht hat. Die Gruppe Söring versucht, ihn als wahnsinnigen, besessenen darzustellen, ihn zu diffamieren. Das ist überhaupt eine Methode des Systems Söring. Menschen, die ihn unbequem sind oder nicht ihre Meinung vertreten oder nicht die Unschuldsmeinung vertreten, zu diskreditieren in der Öffentlichkeit durch fürchterlich obszöne Briefe zum Teil, durch bedrohende E-Mails. Das ist tatsächlich auch ein Weg, der manchmal beschritten wird. Aber Andrew hat sich in keinster Weise davon beirren lassen und macht weiter. Und dank Andrew, würde ich sagen, ist in Deutschland auch zum ersten Mal ein anderes Bild entstanden als das, was bis dahin kommuniziert wurde.
Dann gehen wir vielleicht mal weiter auf die Seite der Polizei. Da sprechen Sie auch, oder da gibt es auch diesen britischen Polizisten Terry Wright. Der hat Söring in den 80ern in England verhaftet, wegen Scheckbetrug erstmal. Also da merkt man auch schon, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Wer ist Terry Wright?
Also Terry Wright ist wirklich aus meiner Sicht und nachdem wir so lange und so viel mit ihm zu tun hatten und so intensive Gespräche geführt haben, eine außergewöhnliche Polizistenpersönlichkeit, der sich sehr intensiv, sehr subtil mit, vor allen Dingen mit diesem Fall auch beschäftigt hat. Viele und auch vor allen Dingen das System Söring hat behauptet, nachdem Terry Wrights Bericht, das waren über 400 Seiten, die er damals dem Gouverneur gegeben hatte in Virginia, der eben Söring ja nicht auf Bewährung freilässt, sondern ihn weiter im Gefängnis behält. Er hat sich intensiv damit beschäftigt, er kennt Söring von Anfang an und ihm hat Söring als erster gestanden, dass er den Mord an den beiden Haysoms, also Derek und Nancy Haysom, begangen hat. Und nicht nur einmal.
Der stand im Grunde letzten Sommer vor unserer Tür in Kreuzberg, vor unserem Büro, mit so zwei Koffern. Der eine war ein bisschen kleiner und der andere größer. Und ich meinte so, boah, sie haben aber viel mit. Und dann war halt in dem größeren der beiden Koffer, also die waren randgefüllt mit Tagebüchern, mit Mitschriften. Aber wir waren erstmal ein bisschen überfordert und er war total positiv, dass wir damit umgehen können mit dieser Unmenge. Und ja, dann ging es los mit Scannen und Abtasten und genau.
Eine wichtige Gesprächspartnerin war natürlich auf jeden Fall auch Annabel Haar, eine deutsche Rechtsanwaltsgehilfin in England. Und die war lange Zeit im sogenannten Freundeskreis von Jens Söring, also seinem Netzwerk aus UnterstützerInnen, die von seiner Unschuld überzeugt sind und die zum Beispiel auch die Medienarbeit für ihn machen. Wie kam der Kontakt zustande? Wie haben Sie es geschafft, dass Annabel Haar mit Ihnen gesprochen hat? Und wieso hat Annabel Haar mit Söring überhaupt gebrochen?
Also der Kontakt kam zustande, weil ich wochenlang Andrew Hammel ein Ohr abgekaut habe und er mir erzählt hatte von einer Person, er nannte sie nie Annabel Haar, da gab es noch ein Pseudonym. Und in dem Moment, als Andrew tatsächlich glaubt hat, dass hier mal jemand objektiv an die Sache herangehen möchte, hat er mir den Kontakt vermittelt. Und dann gab es erstmal E-Mails, dann gab es ein Telefongespräch, dann gab es die erste Videokonferenz. Und da hat Annabel schon Vertrauen gefasst. Ich muss aber sagen, ich war zuerst auch erstmal sehr skeptisch, weil man kennt ja viele dieser Geschichten von Mördern oder Verbrechern, die im Gefängnis sitzen und dann von Frauen von allen Seiten Liebesbriefe und Heiratsanträge bekommen. Und ja, dass da also irgendeine romantische Geschichte dahinter steckt und der Bruch dadurch kam, dass eben, als Söring zurückkam, er sich nicht für Annabel Haar entschieden hätte. Aber ich lag komplett falsch, wirklich komplett falsch. Wer Annabel persönlich kennenlernen, sieht in ihr eine sehr stabile, sehr nachdenkliche, sehr kluge Person, bei der man genau merkt, dass sie so viel Empathie aufgebaut hat, aber keinesfalls irgendeine Form von romantischem Interesse dahinter stand. Ja? Und das habe ich auch wirklich lange, lange abgekloppt für mich selber, weil ich es für mich selber auch glauben wollte, weil ich eben auch diesem Vorurteil unterlag, dass alle immer so funktionieren. Und das hat sehr gut geklappt. Und ja, Johanna kann gleich mal erzählen, was etwas komplizierter ist, warum Annabel dann nach 4 Jahren, in der sie ihre ganze Lebenszeit nach der Arbeit dem Fall Jens Söring und Jens Söring selber gewidmet hat, warum sie dann einfach mit ihm brechen musste.
Ich sehe Johanna Beere nachdenken. Das heißt, es scheint ein bisschen komplexer zu sein.
Ratter. Also ich kann jetzt natürlich nur das wiedergeben, was wir auch im Podcast erzählen und auch erarbeitet haben oder auch erfahren haben von Annabel. Aber vielleicht ist erstmal spannend zu wissen, wie sie überhaupt in diesen Freundeskreis hineingekommen ist. Und da spielt, glaube ich, tatsächlich die Produktion Das Versprechen, Killing for Love, eine große Rolle, die 2017 meines Wissens, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, erschienen
2016.
ist. 2016, danke. Das ist eine Dokumentation von den AutorInnen Markus Vetter und Karin Steinberger, an der auch viele öffentlich-rechtliche Sender bis hin zu Arte und auch BBC beteiligt waren.
Und Steinberger ist auch SZ-Reporterin, hat auch für die SZ in Reportagen über den Fall immer wieder berichtet.
Ganz genau. Und den Film hat sie gesehen und da hat sich bei ihr anscheinend sehr einschlägig das Bild auch ergeben, was uns heute nicht mehr überrascht, weil wir auch diesen Film ja auch im Podcast kritisch unter die Lupe nehmen, dass es sich bei Söring um ein Justizopfer, um einen unberechtigt inhaftierten Menschen handelt. Und dann hat sie sich entschieden, sich für diese Person einzusetzen. Und das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so selten, dass Menschen sich für Inhaftierte, für Minderheiten und so weiter und so fort einsetzen. Also das finde ich erstmal menschlich auch total verständlich. Und sie hat wohl, war wohl relativ auch überrascht, wie schnell das denn ging, dass sie wirklich ins Herz dieses Freundeskreises aufgenommen wurde und schnell Zugang hatte zu Dropboxen, zu Dokumenten und hat sich, glaube ich, wenige Tage später nach Eintritt in diesen Freundeskreis, in diesen Inner Circle, glaube ich, in einer Position und auch Verantwortung gesehen, ganz viel zu organisieren, also Medienpakete zu erstellen, Pressekits, Einschätzungen einzuholen. Sie stand, glaube ich, in einem relativ intensiven, fortlaufenden E-Mail-Kontakt mit Jens Söring. Auch das war möglich zwischen seinem Gefängnis oder seinen diversen Gefängnissen und Deutschland eben. Ja, ich glaube, Annabel, und da kann ich Alice nur beipflichten, ist eine sehr integre, aufrichtige Person. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber mit einem guten Herzen. Und mit jedem neuen Einblick, den sie bekommen hat, sind, glaube ich, auch Zweifel in ihr hochgekommen. Es ist jetzt schwer für mich, für sie zu sprechen, aber von dem, was wir wissen, gab es halt diverse so Knackpunkte, Konfliktpunkte, wo sie im Gegensatz zu anderen aus dem Freundeskreis ihm widersprochen haben. Und dann hat sie wohl ja erfahren, was es bedeutet, wenn man Jens Söring widerspricht. Dann wird das alles ein bisschen enger, die Luft ein bisschen dünner. Und dann kam, glaube ich, eine E-Mail, die auch an den großen Verteiler ging, wo quasi mit ihr gebrochen wurde. Und ich glaube, das war dann für Annabelle H. in einer Reihe von Konflikten dann so die rote Linie.
Wir haben ja jetzt gerade schon über den Film gesprochen, über das Versprechen, der ja mit dafür verantwortlich ist, dass diese Version von Söhring irgendwie so weit verbreitet ist. Haben Sie versucht, mit den MacherInnen des Films zu sprechen für den Podcast?
Das haben wir natürlich. Wir haben sowohl Markus Vetter als auch Karin Steinberger angefragt für Interviews. Die wurden relativ einsilbig und schmallippig abgesagt. Dann haben wir Karin Steinberger, da ging es, glaube ich, auch um zeitliche Verfügbarkeiten im Rahmen der Bundestagswahl. Und da war sie einfach für die Seite 3 der Süddeutschen, glaube ich, relativ stark eingespannt. Und dann haben wir gesagt, kein Problem, wir haben ja auch noch Zeit, nach der Bundestagswahl zu sprechen. Und auch da hätte sie aber keine Zeit. Dann haben wir beiden einen relativ umfassenden, aber auch, finde ich, relativ prägnanten Fragenkatalog für eine Stellungnahme geschickt. Daraufhin haben wir gar nichts mehr gehört. Und damit war dann für uns auch erstmal klar, dass da nichts zu holen ist. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken zu Annabelle H., dass sie sich ja doch sehr exponiert und auch verletzlich macht, dadurch, dass sie sozusagen nicht nur ausgestiegen ist, sondern auch sich öffentlich dazu äußert, wenn auch sehr vertrauensvoll in unserem Podcast. Die kriegt wirklich viel Hate ab und Diffamierungen auf unterschiedlichen Ebenen und eben auch aus unterschiedlicher Richtung.
Aber auch viel Lob, Johanna.
Auf jeden Fall. Was ich daran wiederum so stark finde, ist, dass sie eben transparent macht, ihren eigenen Anteil daran und dass sie aufräumt, ja, dass sie eine gewisse Reue zeigt und sehr selbstkritisch mit sich ins Gericht geht. Und diese selbstkritische Haltung, die finde ich, die geht vielen Involvierten in diesem ganzen Themenspektrum, in diesem Umfeld ab. Und dazu braucht es viel Mut und die Bereitschaft, Fehler einzugestehen. Und das finde ich immer sehr stark.
Ich muss noch was sagen zu Jens Söhring. Wir haben auch Jens Söhring versucht, direkt zu kontaktieren und ihn mehrere Fragen zu stellen, damit er auch Stellung nehmen kann dazu. Ich meine, anders geht auch objektive Berichterstattung nicht aus journalistischer Sicht. Aber wir haben niemals auch nur irgendeine Antwort bekommen, nicht mal wie kein Kommentar. Wir wurden einfach gänzlichst ignoriert.
Heute ist ja die letzte Folge von Das System Söhring erschienen. Wie sind die Reaktionen bisher? Haben Sie da schon irgendwie Fanpost bekommen, irgendwelche Reaktionen von Beteiligten, sonst irgendwelche Reaktionen, mit denen Sie so gar nicht gerechnet hatten?
Ja, also ich kann nur sagen, von unserer Seite aus, also das sieht man auf unseren oder meinen Social Media Accounts, aber auch eine Menge E-Mails. Ehrlich, extrem viel positive Resonanz. Also ich von meiner Seite, Johanna kann das gleich mal von ihrer Seite erzählen, habe keine einzige negative Nachricht bekommen. Habe auch nichts gelöscht auf Social Media. Das Einzige, was einige kritisiert haben, war tatsächlich das Gendern im Podcast. Okay, aber inhaltlich haben wir unfassbar großes Lob bekommen, auch jetzt wieder im Tipp Berlin eine 5-Sterne-Bewertung. Also egal, mit wem man spricht, auch mit Anwälten im Freundes- und Bekanntenkreis, mit Anwältinnen, es sind alle ehrlich begeistert über die Gründlichkeit der Recherche. Und ja, einfach, dass auch mal das andere Bild gezeigt wurde. Ich glaube, dass dank des Podcasts jetzt die Rezeption des Falles Jens Söhring in der Öffentlichkeit nochmal anders betrachtet wird.
Auf Jens Söhrings sehr gut gepflegter Webseite treten Sie bisher noch nicht auf der Liste mit Medienauftritten.
Surprise, surprise.
Erwarten Sie da noch eine Reaktion, entweder von ihm oder von seinem Kreis an UnterstützerInnen?
Also, wenn ich da kurz einhaken darf, tatsächlich sind wir stark davon ausgegangen, dass sich auf unseren Podcast hin Gegenstimmen formieren werden. Und die haben sich ja auch, glaube ich, direkt am Tag 1, also am 22. Februar, als die erste Folge online ging, direkt eingestellt, fast so ein bisschen trollmäßig organisiert, muss man fast sagen, wo uns Einseitigkeit vorgeworfen wurde und Annabelle sei ja auch nur so eine abservierte, unglaubwürdige, frustrierte Frau. Also auch da wieder so sehr eindeutige Zuschreibungen und klar, das Gendern wurde uns auch vorgeworfen und was wir überhaupt mit dem Podcast wollen. Nach 33 Jahren sei doch alles gebüßt. Damit haben wir gerechnet. Die 5 bis 10 Stimmen, die auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook irgendwie Stimmung gegen diesen Podcast machen, wo auch ein paar Fake-Profile unterwegs sind, die sind überschaubar. Was nicht überschaubar ist, ist die Stimmungsmache und auch Diffamierung in Richtung Annabelle H. Annabelle H. war von Anfang an sozusagen der verletzlichste Punkt in unserem Vorhaben, in unserem Projekt. Und was sich da auch gerade ganz frisch wieder bewahrheitet, ist letztendlich, dass die Mechanismen, die wir im Podcast darlegen und erzählen, dass die auch gerade wieder sich bewahrheiten und greifen. Und zwar aus, wenn man so will, aus erster Hand versucht wird, Annabelle H. einzuschüchtern, mundtot zu machen und zu denunzieren.
Das ist ja ganz interessant, weil Ihr Podcast heißt ja nicht der Fall Söhring, sondern das System Söhring. Ne? Der Kern ist ja gar nicht dieser Fall, sondern der Umgang mit diesem Fall vor allem in den deutschen Medien und dieses Narrativ. Und es gibt einen ganz interessanten Ton, eine E-Mail, die Sie da zitieren, von Söhring selber, der drüber nachdenkt, was er denn eigentlich so beruflich machen könnte, jetzt wo er wieder auf freiem Fuß ist.
Am besten, glaubt Söhring, sei er generell in der Medienlandschaft aufgehoben, wie er seinem erweiterten Freundeskreis in einer Rundmail mitteilt.
So wie es aussieht, ist die realistischste Möglichkeit, in Deutschland Arbeit zu finden, die Medienbranche. In der Medienwelt spielt mein fehlender Abschluss und der Mangel an Berufserfahrung keine Rolle. Tatsächlich kann ich Berufserfahrung in den Medien vorweisen. 10 Bücher und Dutzende von Fernsehauftritten.
Also Söhring findet, er ist ideal für die Medien. Den Beruf kann man auch ohne Ausbildung oder Erfahrung machen. Wenn man dazu nimmt, dass er ja über Jahre relativ erfolgreich sein eigenes Narrativ in diversen Medien platziert hat, bei Deutschlandfunk Kultur, also hier unter anderem auch, da war das ja auch im Gespräch. Was zeichnet denn das für ein Bild von der deutschen Medienlandschaft? Was zeigt dieser Podcast über deutsche Medien?
Na, zum ersten Mal, dass die Medien jahrelang getäuscht wurden und haben sich aber auch täuschen lassen. Also, dass sie komplett auf diesen Opfermythos eingestiegen sind, dass sie mit diesen ganzen Labels, deutscher Diplomatensohn, zu lange und auch ungerechtfertigt hinter Gittern und dann auch noch in US-Gefängnissen, Nerd aus bürgerlichem Haus. Das hat ja so ein bisschen was von David gegen Goliath und ein Mann gegen das System. Das ist ja erstmal eine Geschichte, fast eine Heldenreise, Hollywood-mäßig, Broadway geeignet und auch tausendfach gehört, die sich, glaube ich, als Fläche zur Identifikation auch für viele Schlagzeilen und auch pathosgetränkte Artikel, glaube ich, total eignet. Und der Typ Jens Söhring ist auch charismatisch und ist auch irgendwie ein Faszinosum. Ich glaube aber, dass viele Medien, und wir sind ja auch Teil als Medienschaffende eben dieser Branche, ja, haben sich einlullen lassen und haben mit einer großen Bereitschaft Söhring umarmt medial. Und der hat das natürlich auch super klug gemacht, ne? Der hat auf große Namen gesetzt. Der kann immer sagen, da gibt es den John Grisham und den Martin Sheen und den Jason Flom. Das hat dann auch zur Folge, dass sich alle sich gegenseitig vergewissern und versichern. Und wenn dann auch noch ein Richard David Precht und ein Herr Lanz irgendwie sich da bereit erklären, ihm eine Bühne zu bieten.
Also die ersten 3 sind Teile von seinem Netzwerk und die letzten beiden sind Menschen, die Interviews mit ihm geführt haben.
Genau. Dann ergibt sich natürlich erstmal ein Bild, was, glaube ich, nach außen hin suggeriert, mit dem ist alles fein. Wir reden auch hier nicht über Schuld oder Unschuld. Aber tatsächlich wurde ihm sehr unkritisch begegnet.
Ja, wer liebt denn nicht den Helden, der sein Leben opfert für seine große Liebe? Das ist für mich, wäre das die absolute filmischste Sensationsschlagzeile, mit der ich Millionen Menschen ins Kino ziehen würde. Also wer liebt nicht den Helden, der sein Leben aufgibt, um seine Freundin zu schützen? Und das ist ja sein Narrativ. Er hat die Tat gestanden, um Elizabeth zu schützen, weil er dachte, er würde vielleicht nach Deutschland ausgeliefert werden und würde eine Mischung aus Jugend- und Erwachsenenstrafe zumindest maximal 10 Jahre bekommen oder so. Und er hatte deshalb die Tat auf sich genommen, damit Elizabeth der Todesstrafe entgeht. Übrigens für mich auch nochmal hier an der Stelle ein wirklich mich sehr aufwühlendes und wütend machendes Momentum, weil er im Gericht den Holocaust dafür instrumentalisiert hat, zu sagen, er konnte es ja nicht zulassen, dass wieder wie bei den Deutschen das System über Leben und Tod entscheidet eines Menschen. Das hört man dann auch nochmal im Podcast ganz genau, wie die Sache abgelaufen ist. Und ja, insofern haben die Medien sich letztendlich dieser Geschichte angeschlossen, weil sie sich wunderbar anhört und gut zu erzählen ist und gut anzunehmen ist und den Fall in seiner gesamten Komplexität zu schildern, so wie wir das gemacht haben. Ich meine, wir haben 8x45 Minuten plus Bonusfolge 45 Minuten, 8x knapp, fast jedes Mal 45 Minuten dafür aufgewendet, um den Fall wirklich jedem klar zu erklären. Wie soll man das bitte in einer 45 Minuten Talkshow machen oder 1,5 Stunden, in der noch 8 andere Gäste sitzen zum Beispiel, ja? Aber gerade bei Markus Lanz hätte ich mir, der sich selbst ja als so wahnsinnig kritisch bezeichnet, hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass 1 oder 2 Gegenstimmen mit in der Sendung sitzen. Nein, das war eine reine Hofberichterstattung für Jens Söhring.
Genau, und zumal er auch da versucht hat, in der Lanz-Sendung eine unabhängige DNA-Expertin einzuholen, die quasi bestätigt, dass es auf jeden Fall DNA-Spuren von 2 fremden Tätern am Tatort gab und die angefragte Expertin gesagt hat, auf gar keinen Fall, da kann ich mich nicht hinsetzen, dafür gibt es keine Belege. Was ich glaube, wir betreiben keine Medienschelte, sondern eine Medienkritik, zu denen wir eben auch gehören. Also ich finde es wichtig zu wissen, und da greife ich nochmal auf Annabel Haar zurück, ihre Rolle war es, Pressekits herzustellen, Medienpakete zu schnüren. Diese Medienpakete haben Lücken, schneiden ab. Und ich glaube, für viele Redaktionen ist es auch erstmal unglaublich bequem, darauf zuzugreifen und zu sagen, ah, da haben wir ja alles, muss ich ja selber nicht mehr so losziehen. Und es ist genauso, wie Alice sagt, wir hatten den Anspruch, muss man auch sagen, und haben uns die Zeit genommen und sind in diese Produktion, die nicht unerheblich war, eingestiegen. Das spricht, glaube ich, nicht alle Redaktionen komplett frei. Und wie gesagt, wir wollen ja auch jetzt nicht hier Urteile aussprechen. Aber es wirft, glaube ich, auch nochmal nicht darauf, wie krass, smart und akribisch und manipulierend Jens Söring diese ganze Kampagne, dieses Storytelling durchgezogen und auch organisiert hat. Also im Grunde, und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die unser Podcast erstmals so liefert, hat er kurz nach der Festnahme bereits angefangen zu überlegen, wie kann ich aus dieser Geschichte kommerziellen Erfolg schlagen.
Schon vorher?
Ja, schon vorher, auch in Tagebüchern und auch in Briefen mit Elizabeth Salesman hat darüber fantasiert. Ich will nur darauf hinaus, also ich glaube, das ist ein langer Plan. Und wenn man die Berichterstattung in den letzten Jahren anschaut, und da nehme ich auch zum Beispiel die Spiegelberichte mit dazu, die im Spiegel erschienen sind, dann waren die Medien ein Stück weit Erfüllungsgehilfinnen für diese Story. So. Und die aber auf Verdrehung, auf Manipulation, eben auf Mythen beruht und nicht auf einen kritischen Umgang. Und bei Karin Steinberg und Markus Vetter, da bin ich vielleicht nicht ganz so überrascht, weil soweit wir wissen, bestand und besteht da einfach ein sehr enger Kontakt und eben auch die Bereitschaft, sich für Sörings Version zu engagieren und darin auch mitzuverdienen.
Jetzt. Wissen Sie, Frau Westhoff, ich noch eine Sache dazu. Ja. Ich kann nicht verstehen, warum man in den ganzen Sendungen, die ich jedenfalls verfolgt habe, warum nicht ein oder eine einzige die Frage gestellt hat. Aber Herr Söring, wenn Sie es nicht waren, wer war es denn dann? Ja, es kam die Frage nicht. Wie auch immer die Antwort gelautet hätte, Elizabeth Hessen darf er ja nicht mehr beschuldigen juristisch. Aber warum wird diese Frage nicht gestellt? Das wäre ganz einfach gewesen. Dazu muss man keine großen Berichte lesen. Dazu muss man keine Bücher wälzen. Es wäre eine ganz einfache Frage gewesen, die an keiner Stelle gekommen ist. Und was wir auch erlebt haben, dass mittlerweile schon Ankündigungen von Sendungen oder ganze Beiträge sogar vom Netz genommen worden sind, die dieser Söring-Darstellung Vorschub geleistet haben. Das heißt also, offensichtlich denkt man jetzt doch ein bisschen anders darüber nach.
Genau, und er switcht ja auch schon selbst zwischen den Versionen hin und her. Also das hat er in den letzten Jahren immer schon wieder gemacht, aber auch, dass er jetzt zum Beispiel mehr und mehr behauptet und häufiger mal fallen lässt, dass es wahrscheinlich weder er noch Elizabeth Salesman war. Also da macht er jetzt im Grunde einen neuen Interpretationsraum auf und hält damit natürlich so die Obsession an dem Fall wach und ermöglicht auch immer wieder neue Auftritte, neues Storytelling. Und ich bin ehrlich gesagt super gespannt darauf, wie die beiden Netflix-Produktionen, die in diesem Jahr erscheinen sollen, wie die mit diesem Fall umgehen, ob und wie sie auf unseren Podcast reagieren. Man gibt ja auch in Pressemitteilungen ganz öffentlich zu, dass es exklusive Zugänge zu Jens Söring gibt. Und dann wird es einfach sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob sozusagen die Söring-Version sich da auch wieder dominant durchsetzt oder ob es da zu einer Neuausrichtung des Storytellings, zu einer Korrektur des Storytellings kommt oder eben nicht.
Ich wollte nur sagen, dass wir Netflix unsere Zusammenarbeit angeboten haben und Netflix das in der Art und Weise, wie wir es wollten, in Form einer Koproduktion abgelehnt hat.
Und an einer der Netflix-Serien ist ja jetzt auch wieder der Regisseur von Das Versprechen, Markus Vetter, selber involviert. Das wäre tatsächlich meine letzte Frage gewesen, die jetzt Sie beide schon vorweggenommen haben. Aber nochmal, um so ein bisschen zu spekulieren. Was schätzen Sie denn, wie sich angesichts dieser Netflix-Serien, die eine wahnsinnige Reichweite haben wird, es ist eben Netflix, wie sich Ihr Podcast auf das Storytelling, auf das Narrativ über Jens Söring und sein System und seinen Fall auswirken wird, könnte, sollte, wenn Sie sich das wünschen dürften?
Na, unser Podcast ist in jedem Fall jetzt in der Welt. Den gibt es. Den Terry Wright-Bericht gibt es schon ganz lange. Andrew Hemmel hat seine Beiträge und seinen Blog immer noch öffentlich. Und natürlich sind wir jetzt nicht Netflix als Player. Aber ich glaube, mit unserem Podcast und auch mit unserer enormen Reichweite und auch mit einer englischen Fassung, die im Sommer voraussichtlich erscheinen wird, halten wir da ganz gut mit und sind im Zweifel einfach so ein bisschen der Störfaktor oder das Gegennarrativ. Aber ich will auch den Kolleginnen von Netflix und auch den Produzentinnen da nicht vorweggreifen. Vielleicht machen die auch ihre Arbeit sehr gut. Und ich bin natürlich total gespannt, was die Kolleginnen da vorlegen werden. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie sich ja dieser exklusive Zugang zu Jens Söring auf die beiden Produktionen auswirken wird.
Also ich kann nur sagen, wirklich, wir werden sehr viel gehört. Das ist zahlenmäßig belegbar. Wir waren ja überall in den Charts. Wir haben sehr viele Abrufe und wie gesagt, es wurden bereits Beiträge aus dem Netz genommen, die das Söring-Narrativ bestärken oder unterstützen. Das heißt, der Einfluss ist schon da. Ob so etwas auf Netflix Einfluss haben kann, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass der Podcast tatsächlich vor der Netflix-Serie noch auf Englisch erscheint und dann weltweit zu hören ist, und wir haben jetzt schon Abrufe in der deutschen Fassung aus Spanien, aus Frankreich, aus Schweden, Ich kann mir vorstellen, dass das den Produzentinnen und Produzenten schon Kopfzerbrechen bereiten muss. Also, dass direkte Zugänge zu Jens Söring, der mal geschrieben hatte, er ist vollkommen damit einverstanden, dass es auch die Gegenerzählung gibt, also die andere Erzählung. Aber am Ende des Tages müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite sein. Ich bin wirklich auch sehr gespannt, wie Leute, die jetzt darüber, oder Menschen, Produzenten und Produzentinnen, die darüber berichten, wie die jetzt mit dieser Sache umgehen werden, nachdem wir nochmal alle Fakten auf den Tisch gelegt haben, jeden einzelnen Satz umgedreht haben, alles versucht haben, soweit es geht, bis ins Tiefste hinein zu untersuchen, beweisen und zu belegen. Ja, da kann man nicht einfach eine völlig andere Geschichte erzählen.
Und was mich ehrlich gesagt auch brennend interessieren würde, ob sein Freundeskreis, wie die intern eigentlich auf diesen Podcast reagieren. Also auf welchen Quellenfundus die haben eigentlich Zugriff gehabt und wie sie den Podcast rezipieren, wie den Podcast wahrnehmen und hören.
Ich würde noch eine einzige Sache loswerden. Viele Leute fragen uns, warum lasst ihr den Mann nicht in Frieden? Der saß 33,5 Jahre im Gefängnis, er hat seine Strafe abgesessen. In Deutschland hätte er viel weniger abgesessen mit lebenslänglich. Warum lasst ihr ihn nicht in Frieden? Warum lasst ihr ihn nicht leben? Ja? Und da kann ich nur sagen, erstmal, es gibt niemanden, der sich stärker in die Öffentlichkeit drängt, selber drängt, als Jens Söring. Also er geht ja die ganze Zeit mit seinem Fall in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, ich wäre auch nicht ganz so getriggert gewesen, nachdem ich den Terry Wright-Bericht gelesen hätte, wenn er sich nicht überall hinstellen würde und immer sagen würde, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Ja, ich kann es fast nicht mehr hören. Es gibt andere Beispiele, wo sich dann eben Täter hingesetzt haben oder Täterinnen und gesagt haben, sie sind schuldig, sie haben einen großen Fehler gemacht, sie waren 18 Jahre alt, sie waren jung, sie haben die Sache nicht überblickt, es war eine Affekthandlung, aber sie haben doch jetzt ihre Strafe abgesessen und damit muss doch auch eigentlich gut sein. Da ich nicht weiß, ob er tatsächlich schuldig oder unschuldig ist, er ist aber ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder, hätte man so eine Reaktion vielleicht von ihm erwarten können und dann würde auch das ganze Medienspektakel nicht mehr so groß sein.
Viele Fragen also werden beantwortet im System Söring, einige neue aufgeworfen. Heute ist die letzte Folge des Podcasts erschienen, Folge 8. Wir haben gesprochen in diesem Kompressor Deluxe mit Alice Brauner und Johanna Behre, den beiden Produzentinnen hinter diesem Podcast. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Danke Ihnen.
Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier hören, dürfen Sie den Kompressor-Podcast übrigens gerne bewerten oder abonnieren. Uns gibt es zum Beispiel in der kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber natürlich auch bei jedem anderen Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Und jetzt zum Ende noch eine kleine Bonus-Collage, weil wir so viel in dieser Folge über die Mediendarstellung gesprochen haben von Jens Söring und seinem Fall. Die klingt zum Beispiel so wie in diesen Ausschnitten.
Verurteilt.
Naja, wir haben hier, ne, wenn wir es zusammenfassen, wir haben hier den naiven Diplomatensohn.
Und wir ja, ob die der so naiv ist, wissen wir ja noch nicht. Ja,
das ist doch naiv. Das ist überheblich. Und das,
ja, wo überheblich und naiv
okay, ist. Okay, vielleicht darf man, wenn man 18 ist, so sein. Und wir haben auf der anderen Seite die weltgewandte Tochter des Stahlbarons. Das ist schon
schiller. Das ist wie in so einem Film.
Es ist eine jener Geschichten, von denen es viele in deinem Buch gibt, die, wo man denkt, ist das Leben wirklich so oder kennt man das so nur aus Spielfilmen? Es gibt eine andere Geschichte, wo ich denke, wenn ich die in einem Film sehen würde, die würde ich nicht glauben.
Es wäre eine viel bessere Geschichte, wenn Jens unschuldig wäre. Ich sagte Jens das. Ich sagte, Jens, wenn du unschuldig wärst, könnte ich den Pulitzerpreis gewinnen, wenn ich dich frei bekäme. Es wäre eine viel bessere Geschichte.